In der Predigtreihe befinden wir uns ja mitten im sechsten Kapitel und heute wollen wir uns die Verse 15 bis 23 anschauen. Und um euch in dieses Thema des sechsten Kapitels hineinzunehmen, das weiter das Evangelium Gottes entfaltet, es weiterhin erklärt, möchte ich ein paar Kapitel vorher anschauen. Ich persönlich staune darüber, wie ausführlich und aufeinander aufbauend das Evangelium hier in diesem Römerbrief entfaltet wird. In keinem anderen Brief wird es so ausführlich von Anfang an durch logisch und auch aufeinander aufbauend uns aufgezeigt. Oft wollen wir Menschen wissen, was müssen wir tun? Also das Gesetz, was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Sag mir, wie ein Christ leben soll. Das ist das, was wir oft wissen wollen. Aber die Lehre, die Theorie dahinter, sie interessiert uns oft nicht oder es ist uns zu mühsam. Und doch ist es so, dass die Lehre, die Theorie, die Grundlage für unseren Glauben ist. Hier im Römerbrief, wenn wir mal einfach grob durchblättern, dann werden wir merken, dass wir 11 Kapitel lang Erklärungen, Erläuterungen, ja, so Paulus geht her mit Fragen, mit Thesen, die er aufstellt, erklärt sie dann. 11 Kapitel lang pure Lehre, pure Erklärungen über das Evangelium Gottes. Und dann erst ab dem 12. bis zum 16. Kapitel, wobei das 16. Kapitel dann eher so nur noch Grüße sind, darauf geht er dann ein, was diese Lehre praktisch in unserem Leben bedeutet. Und so möchte ich euch alle ermutigen, offen sein für die Lehre Gottes, auch wenn es manchmal mühsam ist oder es ist anstrengend. Man muss mitdenken, man muss ja ein bisschen offen sein auch für die Lehre. Denn ich bin überzeugt, dass wenn wir in unserem Christsein schwach sind, wenn wir nicht wissen, wie wir im Alltag als Christ uns richtig verhalten sollen, dann fehlt uns nicht das Wissen darüber, was wir tun oder lassen sollen, sondern uns fehlt die Lehre. Denn wenn wir einfach nur tun und lassen, dann nennt man es Religion, dann ist es kein wahrer Glaube, dann tun wir Dinge, weil ein anderer das sagt. Wenn wir aber die Lehre und die Grundlage verstehen und verstehen, warum wir Dinge tun oder auch nicht, wenn es aus unserem Herzen herauskommt, dann ist das wahrer Glaube, dann ist das lebendiger Glaube. Rückblick zu den ersten 6 Kapiteln. Die ersten 3 Kapitel haben wir überschrieben, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Und wir haben dort gesehen, dass kein Mensch vor Gott gerechtfertigt wird durch das, was er tut. Dass alle Menschen, egal ob es ein schlimmer Sünder ist, bis hin zu einem ganz frommen Juden, der das Gesetz hält, alle sind verurteilt und stehen unter dem Gericht Gottes. Im Kapitel 4 wird uns dann aufgezeigt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden. Und Kapitel 5, Vers 1 lesen wir dann, dass durch den Glauben wir Zugang zu Gott haben, ja Frieden mit Gott haben. Und hier geht es um wahren Frieden, nicht einfach nur Waffenruhe, sondern wahrer Friede. Das heißt, wirklich alles ist vergeben, die Schuld ist weg. In der zweiten Hälfte des 5. Kapitels wird uns dann erklärt, wie das möglich ist. Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, ja, wie kann es sein, dass durch die Tat, die Jesus getan hat, vor vielen tausenden Jahren, dass wir deswegen gerettet sind? Dass wir in Jesus die Freiheit haben? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Und die Schrift zeigt uns am Beispiel von Adam, dass so wie durch Adam die Sünde und der Tod in die Welt kam, so kam durch Jesus Christus die Gnade und das Leben in die Welt und zu uns Menschen. Und in Römer 5, Vers 17 möchte ich vorlesen, lesen wir dann, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, durch Adam kam der Tod und der Tod herrschte über die Menschen, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und im Vers 20 und 21 kommt dann die Frage auf, ja, welche Bedeutung hat das Gesetz? Und dort lesen wir, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Das Gesetz zeigt uns, dass wir wirklich Sünder sind, weil wir es von uns heraus nicht glauben. Und dann lesen wir, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade Gottes, und das haben wir vor 2 oder 3 Wochen gehört, die Gnade Gottes ist größer, sie ist mächtiger wie die Sünde und der Tod. Und wenn wir sündigen, ist die Gnade Gottes immer größer, immer mächtiger. Und damit kommt eine für uns Menschen logische Schlussfolgerung und Frage auf im Kapitel 6, Vers 1. Ja, sollen wir in der Sünde bleiben? Sollen wir darin leben? Sollen wir darin bleiben, damit die Gnade Gottes zunimmt? Eine ganz fromme Frage. Wir wollen, dass die Gnade Gottes groß wird. Also sündigen wir, weil durch jede Sünde wird die Gnade umso größer. Doch die Antwort lautet auf keinen Fall. Wir sind doch mit unserem Glauben, mit unserer Taufe, mit unserem Bekenntnis an Jesus Christus genau der Sünde gestorben. Jesus hat mit seinem Tod genau das, was die Sünde verursacht oder bewirkt, hat er uns davon befreit. Und so lesen wir im Kapitel 6, Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, aber lebend in Christus Jesus. Und im Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Alle, die in Jesus Christus sind, sind nicht unter dem Gesetz und damit die Folgen des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns, dass wir sündig sind. Die Sünde führt dazu, dass wir verurteilt sind, dass wir sterben. Und zwar ist damit der ewige Tod gemeint. Aber alle, die in Christus Jesus sind, sind vom Gesetz, sind von der Sünde und dem Tod frei geworden. Und zwar hat die Sünde keine Macht mehr, keine Auswirkungen für alle, die unter der Gnade stehen. Und da eine Frage an dich. Glaubst du, dass die Sünde, der Tod, keine Macht mehr über dich hat? Glaubst du es, dass wenn du in Christus bist, dass wenn du unter der Gnade Gottes stehst, dass die Sünde keine Macht mehr hat? Und das nicht nur bezogen auf das ewige Leben, sondern das bezogen auf das Leben jetzt und hier, dass du nicht unter der Macht der Sünde stehst. Und auch hier kommt Paulus dann zu der zweiten Frage, die der ersten Frage ähnelt, wo er dann in Römer 6, Vers 15 fragt, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Die Logik ist hier folgende, wenn das Gesetz, die Sünde und der Tod keine Macht mehr über uns hat, nicht über uns herrscht, uns nichts anhaben kann, ja, dann können wir ja frei sündigen, weil wir ja unter der Gnade sind. Die Sünde macht uns ja nichts aus, wir können sündigen, wir sind unter der Gnade. Ist es so? Und auch hier sagt uns das Wort Gottes wieder, auf keinen Fall. Das sei ferne. Doch warum nicht? Eine Frage an dich als Christen. Warum sollst du nicht sündigen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Weil die Sünde doch ein bisschen Macht hat? Weil die Gnade doch nicht größer ist oder mächtiger ist? Oder sollen wir nicht sündigen, weil ich dann doch nicht in den Himmel komme? Weil ich damit aus der Gnade Gottes falle? Sind das unsere Antworten? Nun, in unserem Predigttext sehen wir Gottes Antwort auf diese Frage darauf und lasst uns diese Verse anschauen, Römer 6, Verse 15 bis 23. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Wort Gottes veranschaulicht uns hier am Beispiel von dem Bild von Sklaven, warum wir auf keinen Fall sündigen sollen, obwohl wir unter der Gnade stehen. Wir alle wissen, was ein Sklave ist. In unserem Denken ist es sehr negativ, weil wir Menschen die Sklaverei oder den Sklaven sehr verdorben haben. Ein Sklave, er ist nicht einfach nur ein Diener, ein Angestellter oder eine Arbeitskraft. Nein, ein Sklave, er gehört seinem Besitzer. Er ist sein Gegenstand. Sklaven haben im Gegensatz zu Diener oder Angestellte keine Freiheit. Sie haben kein Mitbestimmungsrecht. Sie haben keine Entscheidungsfreiheit, dass sie sich ihren Herrn aussuchen können und sagen, heute arbeite ich dort und morgen gehe ich woanders hin. Nein, ein Sklave gehört seinem Besitzer und zwar zu 100%. Und er ist zum Gehorsam, ja, und zum Dienst seines Herrn verpflichtet. Sklaven sind in diesem Sinne versklavt. Das bedeutet, jemand anders bestimmt über ihr Tun, ja teilweise sogar über ihr Denken. Sie waren wie ein Gegenstand. Sie wurden verkauft, gekauft, beherrscht. Sie waren unter einer anderen Macht und diese Macht bestimmte das Leben des Sklaven. Heute ist Sklaverei verboten und im Grundgesetz in Deutschland ist verankert, dass ein jeder Mensch das Recht auf Freiheit hat. Und so denken wir Menschen auch oft, dass es in unserem geistlichen Leben auch so ist. Wir sind absolut frei in unserer Entscheidung, in unseren Entscheidungen. Wir entscheiden, was wir tun oder nicht. Wir entscheiden, was wir glauben oder nicht. Wir denken, wir sind absolut frei. Nun, unser Predigttext im Vers 16 sagt uns, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir entweder Sklaven der Sünde sind oder Sklaven der Gerechtigkeit. Es gibt nur diese zwei Herren. Und wer dahinter steckt, wissen wir. Auf der einen Seite der Satan und auf der anderen Seite, wenn es um die Gerechtigkeit geht, steht Gott dahinter. Wessen Sklave wir sind, zu wem wir gehören, wer unser Besitzer ist, so sagt uns die Schrift, zeigt sich daran, wem wir uns zur Verfügung stellen. Manche Menschen glauben, dass sie niemanden Sklaven sind, so wie wir hier im Beispiel von Johannes 8 gehört haben. Die Juden meinten, wir sind frei, wir sind Abrahams Kinder. Doch die Schrift zeigt uns auf, dass das nicht richtig ist und dass wir entweder Sklave der Sünde, und damit mit der Sünde ist das Fleisch gemeint, oder ein Sklave Gottes sind und im Geist Gottes dienen. Ob wir nun unter der Macht und dem Einfluss und den Folgen der Sünde stehen oder unter der Macht und den Folgen der Gnade Gottes, das erkennt man daran, wem wir gehorchen und wem wir uns zur Verfügung stellen. Nun, wie lebt ein Sklave der Sünde? Was tut er? Was macht er? Nun, es ist absolut logisch, ein Sklave der Sünde, er gehorcht der Sünde. Er stellt sich der Sünde zur Verfügung. Er stellt sich der Unreinheit, der Gesetzeslosigkeit, also all das, was gegen Gottes Willen ist, stellt er sich zur Verfügung. Ja, er ist ein Werkzeug der Ungerechtigkeit und oft auch ein Werkzeug zur Sünde für andere Menschen, dass andere Menschen dadurch ermutigt werden, zu sündigen. Wie wirkt sich die Sünde aus? Was sind die Folgen? Was zeichnet das Leben von Sklaven der Sünde aus? Nun, es entstehen Neidereien, Eifersucht, Selbstsüchteleien, Streit. Denn ein Sklave der Sünde, er lebt für sich, für sein Fleisch. In 1. Johannes Kapitel 2 wird uns aufgezeigt, was das Denken und Treiben dieser Welt ist. Das ist die Befriedigung des Fleisches, die Befriedigung der Augenlust und der Hochmut des Lebens. Diese drei Dinge, dafür lebt ein Mensch des Fleisches. Und das führt, wie schon gesagt, zu Streit, Feindschaften, Zornausbrüche, Unreinheit. Und mit Unreinheit ist nicht nur die Unreinheit im Fleisch gemeint, sondern die Unreinheit auch im Denken. Man lässt etwas mitgehen, findet es absolut in Ordnung. Es gehört einem anderen, aber ist ja kein Problem, er braucht es nicht. Absolut kein schlechtes Gewissen darüber, über das Tun. Man lebt einfach in Unreinheit. Man betrügt, man lügt, um sich besser darzustellen oder um Erfolg zu haben. Und man hat nicht einmal ein schlechtes Gewissen dazu. Und das alles führt zu Zwistigkeiten, Parteiungen, Trinkgelagen, Völlereien. Und die Bibelkenner werden merken, dass ich hier einfach Galater 5, Vers 20 vorgelesen habe. Das ist die Frucht des Fleisches. Die Sünde ist täuschend. Die Sünde ist betrügerisch. Sie ist listig. Die Sünde ist im Kern verführerisch. Sie gaukelt uns etwas vor, dass wir etwas brauchen, dass wir einen Erfolg, dass wir einen Nutzen davon haben. Doch am Ende ist sie zerstörend, ungerecht, ja, und verführerisch. Das sind die für uns sichtbaren Folgen der Sünde. Und wir brauchen da gar nicht weit um uns herum schauen. Wir können in unser eigenes Leben schauen. Dass wenn wir auf unser Fleisch, wenn wir danach streben oder was uns wichtig ist, dann bringen wir genau diese Früchte. Dann können wir streiten ohne Ende. Wir können uns Argumente an den Kopf werfen und teilweise in einer heiligen Erscheinung, dass es uns um die Gerechtigkeit geht, es geht um das Recht. Doch in Wahrheit geht es nur um unser Fleisch, es geht um uns. Im Vers 20 haben wir gelesen, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Als Sklave der Sünde bringt man keine gute Frucht hervor, sondern beschämende Frucht. Und am Ende führt das zum ewigen Tod, zum Gericht Gottes über einen. Ein Sklave der Sünde zu sein bedeutet aber auch, und dieses Bild wird uns in diesem Text vermittelt, bedeutet frei gegenüber der Gerechtigkeit Gottes zu sein. Vielleicht wundern wir uns manchmal, warum Menschen so gewissenlos handeln, warum Menschen ja so verdorben sind in ihrem Tun, in ihrem Denken. Wie können Menschen so sein? Glauben sie gar nicht an Gott? Doch manche sagen sogar, dass sie an Gott glauben. Sie gehen an Weihnachten, Ostern oder zu gewissen Zeiten sogar zur Kirche. Aber im Herzen haben sie nichts mit Gott zu tun. Ein Sklave der Sünde ist zum Sündigen verpflichtet. Und das ist eine Aussage, mit denen sich viele schwer tun und sagen, nein, wir Menschen können uns doch frei entscheiden. Doch wenn wir unter der Macht der Sünde stehen, dann können wir nicht anders. Wir müssen sündigen, weil der Besitzer und Herr, dem wir dienen, dem wir unterstellt sind, der uns versklavt, die Sünde ist. In Römer Kapitel 7 wird uns das näher beschrieben und ich möchte aus Zeitgründen erst ab Vers 14 vorlesen, Römer 7, Abvers 14, dort lesen wir: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. In dem Kontext geht es darum, warum sind wir nicht in der Lage, das Gesetz Gottes zu halten? Warum können wir das Gesetz Gottes nicht halten? Und uns wird gesagt, weil das Gesetz geistig ist und weil wir fleischlich sind, unter die Sünde verkauft. Und dann im Vers 15 lesen wir: Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn was ich will, das tue ich. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Mit anderen Worten, die Sünde beherrscht mich. Sie führt dazu, dass ich Dinge tue, die ich gar nicht will. Ich erkenne, das Gesetz Gottes ist gut, ich will es tun, aber ich kann es nicht, weil die Sünde mich beherrscht. Im Vers 21 lesen wir weiter: Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Sklave der Sünde zu sein bedeutet, unter der Macht und unter der Gefangenschaft der Sünde versklavt zu sein. Es bedeutet, unfähig gegenüber der Gerechtigkeit Gottes zu sein. Selbst wenn man es will, man kann es nicht, weil man versklavt ist. Im Kapitel 8, in den Versen 3 bis 8, wird uns dann weiter erklärt und beschrieben, dass wir Menschen im Fleisch, also aus uns heraus, aus unserem Willen, aus unserer Kraft, kraftlos sind. Und dass das der Grund ist, warum wir das Gesetz Gottes nicht halten können. Wir sind unfähig. Ja, wir sind sogar, so lesen wir im Kapitel 8, Vers 7, gegen Gott gerichtet. Unsere Gesinnung, wenn wir im Fleisch leben, ist Feindschaft gegen Gott. So wird es dort formuliert. Und doch hat Gott das für uns Menschen Unmögliche, hat Gott es getan durch seinen Sohn, indem er die Sünde durch seinen Tod entmachtet hat. Er hat die Sünde, die uns beherrscht hat, hat er entmachtet und die Macht der Sünde genommen. Denn die Gnade Gottes in Jesus Christus ist größer und mächtiger als die Sünde und der Tod. Und so schreibt Paulus im Vers 17, Römer 6, Vers 17: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Auch hier sehen wir, ein Sklave wird übergeben. Er ist nicht frei. Wir reden von der Freiheit, aber Freiheit in Christus. Freiheit bei einem neuen Herrn, den wir haben. Und dann lesen wir, frei gemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Frei gemacht von der Sünde, losgekauft von der Sklaverei und Gefangenschaft der Sünde. Nun, wie wurde ein Sklave oder wie kann ein Sklave seinen Besitzer wechseln? Es muss der Preis bezahlt werden, den der Besitzer verlangt. Und der Preis der Sünde war der Tod eines unschuldigen Lammes. Und diesen Preis hat der eine, Jesus Christus, für uns bezahlt und damit uns aus dieser Herrschaft der Sünde herausgekauft. Die Sünde und die Macht der Sünde entmachtet und wir stehen nun unter der Gerechtigkeit. und sind Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und in diesem Zusammenhang, wenn Paulus sagt, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, dann fügt er auch hinzu, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wir werden sehen, dass ein Sklave Gottes zu sein, nichts mit dem zu tun hat, was wir unter Sklave verstehen. Ein Sklave der Gerechtigkeit, er stellt sich der Gerechtigkeit zur Verfügung und nicht der Sünde. Ein Sklave der Gerechtigkeit, er steht nicht mehr unter der Macht und Gefangenschaft und Versklavung der Sünde, sondern er steht unter der Herrschaft Gottes und seiner Gnade. Ein Sklave der Gerechtigkeit ist frei von der Sünde. Er muss nicht sündigen. Er wurde losgekauft. Er darf der Gerechtigkeit dienen. Und so lesen wir im Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Und im Vers 22 möchte ich diesen Gedanken der Heiligkeit verknüpfen. Dort lesen wir, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewigen Lebens. Wenn wir zurück zu der Frage kommen, warum sollen wir nicht sündigen, obwohl wir frei von der Sünde sind, von der Macht der Sünde, obwohl wir unter der Gnade Gottes stehen, warum sollen wir nicht sündigen? Dann gibt uns der Text hier die Antwort, weil wir Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit sind. Wir sind nicht Sklaven zur Ungerechtigkeit, die zum Tod führt, sondern Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Und die Heiligkeit führt zum ewigen Leben. Wir sind von Gott durch das, was Jesus Christus getan hat, losgekauft, um nicht mehr unter der Macht und dem Zwang der Sünde zu dienen, sondern um zur Heiligkeit zu leben. Was bedeutet es, Frucht der Heiligkeit zu bringen oder der Gerechtigkeit sich zur Verfügung zu stellen? Nun, Heiligkeit hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite bedeutet heilig sein rein. Es bedeutet makellos zu sein. Und die zweite Bedeutung von Heiligkeit ist abgesondert. Abgesondert nur für Gott zur Verfügung stehen. Wir wissen, dass nur Gott allein heilig ist. Nur Gott allein ist absolut rein und makellos. Wir Menschen, wir sind in unserem Wandel nicht heilig, sondern wir tun immer wieder die Sünde und damit sind wir nicht heilig. Gott allein ist derjenige, der heiligt. Wir Menschen, wir können uns alleine nicht heiligen, nicht reinigen. Ja, schmutzige Wäsche wird nicht von alleine sauber, sondern es braucht jemand, der sie reinigt. Es braucht etwas dazu. Und die Frage ist, wie heiligt Gott uns? Und das lesen wir in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Dort lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, und jetzt werden aufgezählt, wird diese Unreinheit aufgezählt. Unzüchtige, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie in Römer 1, diese Auflistung der Gottlosen, wo wir sagen, ja, solche Menschen werden auf keinen Fall das Reich Gottes erben. Und dann lesen wir im Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, ihr aber seid abgewaschen. Ja, der Dreck wurde abgewaschen. Ihr seid geheiligt, nicht nur rein gemacht, sondern rein und abgesondert. Und ihr seid gerechtfertigt worden. Gerechtfertigt heißt frei von Schuld. Ihr kommt nicht vor den Richter. Das heißt, und selbst wenn ihr vor den Richter kommt, es gibt keine Schuld mehr. Gerechtfertigt. Und wie sind wir all das geworden? Indem wir etwas getan haben? Indem wir uns angestrengt haben, indem wir unser Leben geändert haben? Nein, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Heiligung und Reinigung von Unreinheit geschieht durch Jesus Christus und durch den Geist Gottes, nicht durch uns. Wir reinigen uns nicht, indem wir etwas tun, sondern wir werden gereinigt durch Jesus und durch den Geist Gottes. Paulus schreibt diesen Brief in Römer 1, Vers 7, lesen wir, allen Geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom. Und Paulus bezeichnet die Empfänger als Heilige. Nun wissen wir doch, dass wir nicht heilig sind in unserem Leben. Gott allein ist heilig. Wie kann Paulus diese Menschen als Heilige benennen? Durch das, was Jesus getan hat, durch sein Opfer, sind wir in unserer Stellung vor Gott bereits jetzt schon Heilige. Wir gehören zu Gott. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Wir sind jetzt schon königliche Priester. Wir sind jetzt schon Erben Gottes. Und zwar das alles in Christus Jesus. In Hebräer 10, Vers 14 wird uns gesagt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. In unserer Stellung vor Gott sind wir durch das Opfer Jesu Christi bereits jetzt schon Heilige und Vollkommene. Doch in unserem Wandel, in unserem Leben als Christ, leben wir oft nicht so, dass es unserer Stellung entspricht. Und das hat etwas genau mit unserem Text zu tun, wem stellen wir uns zur Verfügung? Leben wir in der Sünde oder leben wir der Gerechtigkeit? Das kann man mit einem Königskind vergleichen. Wenn einem König ein Kind geboren wird, nehmen wir mal an, er hat eine Tochter bekommen, dann wissen wir, dass diese Tochter vor allem in den ersten Tagen, Wochen, Monaten überhaupt nicht königlich lebt. Die Geräusche, die das Kind von sich gibt, sind nicht königlich. Die Art und Weise, wie es steht, welche Laute es von sich gibt, wie es sein Geschäft macht, entspricht überhaupt nicht königlich. Die Nahrung, die das Kind zu sich nimmt, entspricht überhaupt nicht der Nahrung des Königs. Es braucht sehr viel Zeit, es braucht Erziehung, es braucht Wachstum, es braucht Unterweisung. Dieses Kind muss diese Lehre wissen, also muss wissen, wie verhält sich denn ein Königskind. Es braucht sehr viel Übung, bis ein kleines Kind zu einem Königskind heranwächst und sich wirklich königlich verhält. Ähnlich ist es auch mit uns Gotteskindern. Gott hat uns, die wir fern waren, die wir unter der Sünde versklavt und verkauft waren, hat er herausgekauft. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir nicht mehr der Gesetzlosigkeit, sondern damit wir in Heiligkeit leben. Und das bedeutet, dass wir Stück für Stück gereinigt, Stück für Stück von Gott verändert werden, Stück für Stück immer mehr dem Willen Gottes dienen und nicht mehr unserem Willen. In 1. Thessalonicher 4, ab Vers 3 lesen wir, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch vorher schon gesagt haben und eindringlich bezeugt haben. Mit anderen Worten wird hier gesagt, stellt euch nicht der Sünde als Sklaven zur Verfügung, sondern in Heiligkeit. Und dann im Vers 7, und das ist hier interessant, dort heißt es, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, also nicht zur Sünde, zur Gesetzlosigkeit, sondern zur Heiligung. Und unsere Logik wäre eigentlich, wenn wir nicht zur Unreinheit, dann sind wir zur Reinheit berufen. Aber die Bibel gebraucht hier das Wort Heiligung, weil damit sowohl die Reinigung als auch die Absonderung beinhaltet ist. Wir sind nicht nur rein gemacht, sondern wir sind auch abgesondert. Wir stehen allein Gott zur Verfügung. In Heiligung zu leben bedeutet, sich dem Willen Gottes zu unterordnen und dem Willen Gottes entsprechend zu leben. Es bedeutet, dem neuen Besitzer zu gehorchen und für ihn zu leben. Nun tut sich für uns die Frage auf, ja, wie leben wir oder wie stellen wir unsere Glieder der Gerechtigkeit zur Heiligung zur Verfügung? Wie macht man das? In Römer 8 wird uns das weiter beschrieben, dort lesen wir im Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, und wir merken hier, zitiert Paulus, so wie in Römer 6, Vers 1, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und hier wird dieser Gedanke aufgefasst und sagt, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Geist Gottes, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. Und hier wird uns gezeigt, ein Sklave Gottes zu sein, bedeutet nicht in Knechtschaft zu leben, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dieser Text zeigt eine wunderbare Umschreibung und Erklärung, was es bedeutet, ein Sklave Gottes zu sein. Und ich habe zuerst versucht, irgendwelche Beispiele herauszufinden, habe dann aber gemerkt, wenn wir in das Wort Gottes schauen, dann erklärt es uns so deutlich und präzise. Und so, wie wir hier in diesem Text gelesen haben, nur im Geist Gottes sind wir in der Lage, gegen die Sünde vorzugehen, die Sünde zu entmachten, ja, die Begierden der Sünde zu töten. Und ich hoffe, wir haben das schon erfahren. Auf der einen Seite, dass wenn wir gegen die Sünde kämpfen in unserem Fleisch, wenn wir uns davon distanzieren wollen, wenn wir davon uns trennen möchten, dann verfolgt uns die Sünde und am Ende werden wir fallen und nachgeben. Doch wenn wir im Geist Gottes leben, dann erfahren wir, wie die Begierden, wie diese Wünsche, wie Streitereien, Neidereien und all dergleichen plötzlich tot sind. Dass nicht einmal das Verlangen aufkommt. Und wir wundern uns, wir sind wie ein neuer Mensch, wie eine neue Kreatur. Dass wir, die wir eigentlich anfällig sind für gewisse Dinge, plötzlich nicht einmal die Begierde haben. Und das nur, wenn wir im Geist Gottes leben. Sklave Gottes zu sein, ist kein Sklave in Knechtschaft. Es ist nicht so verdorben und unterdrückt, wie wir die Sklaverei von uns Menschen kennen. Das, was bei uns Menschen niemals geht und in unsere Logik auch nicht hineinpasst, ist, dass wir Sklave und Sohn gleichzeitig sind. Gott ist und bleibt der Allmächtige, der Allwissende, Herr und Gott. Und in seinem Sohn können wir, die wir eigentlich ihn als Herrn haben, aber Vater sagen, weil wir in seinem Sohn auch sein Sohn sind. In Römer 12, ab Vers 1, wird uns dann erklärt, wie wir uns in dieser neuen Stellung Gott zur Verfügung stellen. Und dort lesen wir, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Und hier sehen wir, 11 Kapitel lang zeigt uns Paulus, zeigt uns das Wort Gottes auf, wie Gott mit uns Menschen umgeht. 11 Kapitel lang Erklärungen, Beschreibungen des Evangeliums, die Zusammenhänge, wie es sein kann. Und dann heißt es, durch die Erbarmungen Gottes, die wir alle vorher gesehen haben, sollen wir eure Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sich als Sklave Gottes hinzugeben, bedeutet im Denken erneuert zu werden. Bedeutet neu zu werden. Und das passt zu diesem Thema, das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Es ist nicht eine alte Menschheit oder es sind nicht alte Menschen, die einfach nur ausgerichtet wurden. Nein, es sind Menschen, die erneuert wurden in ihrem Denken, die einen neuen Sinn, ein neues Leben, ein neues Lebensziel in ihrem Leben haben. Sich auf Gott auszurichten, sich ihm hinzugeben, bedeutet, von ihm verändert zu werden. Ich hoffe, wir sehen in diesem Abschnitt, dass Christsein nicht einfach so nebenher geht. Ja, ich bin so ein bisschen Christ, ich glaube an Gott. Ich glaube auch, dass er für meine Sünden gestorben ist. Aber ich will nicht so ein Extremer sein. Ich muss nicht alles wissen, ich will nur so ein bisschen Christ sein. Dieser Abschnitt zeigt uns, dass das nicht geht. Entweder wechseln wir den Besitzer oder nicht. Und unter dem neuen Besitzer, unter dem neuen Herrn zu sein, bedeutet auch, seinem Willen entsprechend zu leben, nämlich der Gerechtigkeit und nicht der Sünde. Die Frage an uns ist, wer oder was bestimmt unser Leben? Ist unser Leben davon bestimmt, dass wir nach Gottes Willen fragen? Oder fragen wir nur, ja, was darf ich denn noch, um immer noch Christ zu sein? Oder ist unser Leben davon bestimmt, dass wir fragen, was möchte denn Gott von mir? Das sind zwei komplette unterschiedliche Fragen. Ob wir nur so nebenbei Christ sein wollen, mit Gott leben wollen, oder ob Gott unser Lebensinhalt ist und ob er unser Leben bestimmt. Wie gestalten wir unser Leben? Wie gestalten wir unsere freie Zeit? Wofür leben wir? Geht es uns um uns, um die Dinge, die wir möchten? Die Bibel nennt es das Fleisch. Geht es uns um unseren Willen, dass wir unsere Lebensziele erfüllen, dass wir uns Ziele gesetzt haben? Wir wollen einen guten Beruf, wir wollen eine Familie, wir wollen Kinder, wir wollen einen schönen Urlaub machen. Um was geht es uns in unserem Leben? Das ist die Frage, die unser Text hier aufruft. Und im Vers 16 haben wir gelesen, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Es ist ganz einfach. Dem du gehorchst, der ist auch dein Herr. Vielleicht erkennst du, dass du ein Sklave der Sünde bist, dass du unter der Sünde und unter der Macht der Sünde verkauft bist. Vielleicht erkennst du sogar, dass das Gesetz, dass das Leben mit Gott gut ist, aber du bekommst es nicht hin, du schaffst es nicht. Dann lass dir von Gottes Wort sagen, dass nur in und durch Jesus Christus die Freiheit des Loskaufen von der Macht der Sünde ist. Es ist nicht durch unsere Frömmigkeit, durch unsere Anstrengung, durch das, was wir tun, sondern wir werden allein durch das Opfer Jesu Christi von der Sünde losgekauft. Und die Frage ist, glauben wir das? Vielleicht glauben wir an Gott, wir glauben an alles, was in der Bibel steht, aber dass wir allein durch Jesus, durch die Tat, was Jesus getan hat, durch ihn gerechtfertigt werden. Da meinen wir oft, ja, wir müssen doch auch selber was bringen, wir müssen etwas tun. Ja, das müssen wir. Dazu sagt die Schrift auch was. Aber aus dem Glauben heraus und nicht aus dem Gesetz heraus. Wenn du merkst, dass du unter der Sünde verkauft bist, dann suche Jesus. Suche ihn und bitte Gott, dass er sich dir offenbart, dass du erkennst und ihn im Glauben, so wie es im Evangelium steht, dass du das wirklich annehmen kannst und glauben kannst und frei werden kannst von der Sünde. Vielleicht bist du bereits kein Sklave der Sünde mehr. Du bist losgekauft von der Macht der Sünde, aber du stellst dich immer wieder der Macht der Sünde zur Verfügung. Lass dir von Gottes Wort sagen, dass die Sünde in Jesus Christus nicht herrschen wird. Oft geben wir Menschen zu schnell auf und sagen, ich schaffe es einfach nicht, weil wir nicht in Christus, weil wir nicht im Geist leben. Lassen wir unseren Sinn von Gott verändern. Lassen wir unseren Sinn dahingehend verändern, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, für ihn leben, für seinen Willen. Und stellen wir uns der Gerechtigkeit zur Heiligkeit zur Verfügung. Es bedeutet Veränderung, Reinigung. Es bedeutet Absonderung. Allein diese Frage, wie abgesondert leben wir für Gott? Wenn wir diese Frage beantworten, das zeigt auf, wofür wir leben. Ich möchte mit dem Vers 23 abschließen, auf den wir bisher noch gar nicht eingegangen sind. Und damit fasst Paulus diese Antwort der Frage, ja sollen wir sündigen, noch einmal zusammen, indem er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Ergebnis, der Verdienst, die arbeiten, die einen Lohnbeleg bekommen, wissen, dass der Lohnbeleg dafür ist, für die geleistete Arbeit. Der Lohnbeleg für die Sünde ist der Tod. Und dann lesen wir, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist eine Gnadengabe Gottes. Wir können es uns nicht selber erarbeiten. Wir können uns den Glauben nicht selber schön machen, indem wir Dinge tun und machen. Wir können uns als Christ vor Gott nicht profilieren, indem wir uns anstrengen. Nein, es ist eine Gnadengabe Gottes. Und diese Gnadengabe führt zum ewigen Leben und all das nur in und durch Jesus Christus. Ich hoffe, dass wir durch diesen Text erkennen, dass das Leben mit Gott allein in Christus Jesus und im Geist Gottes geht und richtig ist. Nicht aus unserem Fleisch heraus, nicht aus unseren Werken heraus. Wenn wir weiter den Römerbrief lesen, dann hat dieses Leben mit Gott Folgen im Umgang miteinander, im Umgang mit Schwachen im Glauben. Wie stellen wir uns, wie positionieren wir uns der staatlichen Mächten, wie gehen wir damit um? All das, auf diese Themen geht Paulus dann im 12. Kapitel und den folgenden Kapiteln ein. Aber oft hängen wir an der Theorie, an der Logik, dass wir noch nicht begriffen haben, dass allein unser Leben als Christ in Jesus Christus ist und im Geist Gottes. Und wenn wir nicht im Geist Gottes leben, dann werden wir Werkzeuge der Sünde sein. Sind wir Sklaven der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit, Sklave Gottes? Wer bist du? Dein Gehorsam zeigt, wer dein Herr ist.